Serie, und zwar über ein Buch aus der Bibel, und zwar das Buch heißt Jona. Ja, Jona und der Wal. Vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte schon vom Kindergarten. Ja, ich bin nie im Kindergarten gewesen, also von dem her, deshalb bin ich komisch, aber ja. Aber für die alle, die dann halt im Kindergarten oder halt auch Religionsunterricht waren oder von Kirche oder von zu Hause gehört haben, vielleicht kennst du auch diese Geschichte gar nicht. Und wir werden einfach die kommende Woche nehmen, diese Geschichte mal einfach tiefer kennenzulernen. Und sie ist eine sehr spannende Erzählung. Und ich finde das immer wieder so faszinierend. Habe eine Kollegin hier auch vom Kindergarten dabei. Sie kann euch Geschichte davon erzählen, wie oft wir diese Geschichte dann halt auch Kinder erzählt haben. Und wie für die Kinder diese Vorstellung von einem großen Wal, ja, so spannend sein kann. Ja? Wir denken, meine Güte, ein großer Wal. Und dann diese Bild dazu, dass da ein Mann da im Bauch von diesem Wal reinsteckt. Das finden die Kinder so faszinierend. Und ich denke halt, wir als Erwachsene haben diese Geschichte vielleicht auch so oft gehört oder mehrere Predigten, ja. Ich habe von einem Prediger gehört, der hat drei Predigtserien über dieses Buch Jona gepredigt, und es ist so faszinierend, was da immer wieder für Wahrheiten rauskommen. Und wir als Erwachsene, wir haben Predigten, Impulse über Jona gehört und vielleicht auch mit verschiedenen Betonungen von Erzählern halt erzählt bekommen. Ich möchte uns heute einladen, dieses Buch, dieses kleine Buch aus dem Alten Testament mit mir zusammen gemeinsam zu betrachten. Und ich würde dich auch ermutigen, es auch selbst zu lesen. Es geht so schnell, hat nur 4 Kapitel, und vielleicht mal zu Hause mit deinen Kindern die Geschichte auch mal neu zu entdecken. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal denkt man, dass so eine Geschichte aus der Bibel auf den ersten Blick nicht in unsere heutige Zeit passt. Ja? Wie ein Science-Fiction-Film, oder? Ja? Aber ich möchte uns einladen, und versuchen, unsere Neugierde und Freude zu erwecken. Ich bin voller Hoffnung und voller Zuversicht, dass wir alle von dieser Geschichte, auch diese Predigtserie, was mitnehmen werden. Ich habe diese Predigtserie den folgenden Titel gegeben: Größer als der Wal. Größer als der Wal. Wir können immer wieder was Neues, Tiefes und Großes lernen, und zwar nicht nur von Jona, sondern über den Gott, der diese Geschichte, Jona, den Sturm, den Wal und alles gebraucht hat. Und zwar, um zu zeigen, wie groß seine Liebe, seine Gnade und Barmherzigkeit ist. Größer, diese Gnade, die größer ist als der größte Wal in der Welt. Größer als alles, was wir uns jemals vorstellen könnten. Und eine der wichtigsten Wahrheiten, die wir von dem Buch Jona lernen werden, ist, dass Gott die Welt liebt. Gott liebt Menschen, die guten Menschen, die bösen Menschen, alle Menschen. Und Gott liebt uns, Gott liebt dich, und er möchte, dass du und ich in seiner Liebe dass wir seine Liebe erfahren und seine Liebe erleben. Ich möchte für euch das erste Kapitel kurz vorlesen, einfach den Kontext und Hintergrund euch zu geben. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, auch mal vielleicht mal eine App, eine YouVersion App, dürft ihr gerne mal jetzt mal aufschlagen auf dem Handy und mit mir Jona, Buch Jona, Kapitel 1, findet ihr auf Seite 748. Das war ein Witz, okay? Guckt mich nicht so komisch an. Okay, also, ich lese euch vor, wenn du auch keine Bibel dabei hast, hört mal einfach die Geschichte mal an. Und da steht, eines Tages empfing Jona Amittais Sohn eine Botschaft von Herrn. Gott sprach zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel und ich kann sie nicht länger mit ansehen. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in der Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief, was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Die Seeleute sagten zueinander, schnell, lass uns das loswerfen. Also loswerfen, kennt ihr das? Also man, also mit einem Coin, ach, mit einer Münze kann man auch mal. Ja, so loswerfen. Und wo bin ich jetzt mal? Da bin ich. Loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Und das Los fiel auf Jona. Und so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du? Und zu welchem Volk gehörst du? Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Was wollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Und da sagte Jona, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an Land zu gelangen, aber sie schaffen es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schrien sie zum Herrn, ach Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es ja so gewollt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihn ein Schlachtopfer dar und legte Gelübde ab. In eurer Bibel, in der Bibelübersetzung, in deutsche Übersetzung, hört dieses Kapitel dahin. Aber im Original, und es ist auch nicht sicher, sie lassen das erste Vers vom Kapitel 2 auch drin. Und da steht: Und der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Ich möchte am Anfang für uns beten und dann kann man loslegen. Danke Gott, es ist so faszinierend, Gott, dass jedes Mal, wenn wir dein Wort einfach auch aus der Bibel lesen, es spricht uns an. Da sind so viele Sachen, die wir merken, die für uns unangenehm sind und auch vielleicht uns inspirieren oder motivieren, die Sachen anders zu sehen. Und ich möchte dich heute bitten, dass du uns hilfst, dass wir auch diese Impulse, die ich heute rüberbringe, Gott, dass wir das verstehen können und zu Herzen nehmen können und auch anwenden können. In deinem Namen möchte ich bitten, dass du uns hilfst, dass wir von dieses Buch Jona über dich, von dir lernen können. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Die Geschichte fängt damit an, dass Jonas als Gottes Prophet, die Gott sieht, wie diese Leute aus Ninive ganz schlimme Dinge machten. Er sagt, diese Stadt ist eine große, mächtige Stadt. Ja, also kann man auch später darüber lesen. Da waren sehr, sehr viele, Tausende von Leuten dort. Und sie waren schlimm. Und damals waren diese Leute aus Assyrien. Wir haben gestern übrigens unsere Bibelschule angefangen und ich bin total gespannt und auch die Schüler auch. Wir werden Alten Testament betrachten und wir haben schon über Assyrien und Babylonier und Dedita und Medita und Metissa und Kitta und die Ita gelesen und ich dachte mir, ja genau, das passt heute auch. Also diese Leute aus Assyrien, aus Ninive, waren für ihre grausamen Taten so bekannt. Sie waren extrem gewalttätig. Wie sie die Menschen und ihre Feinde behandelt haben, kann man in der Geschichte nachlesen. Also man kann das im Internet auch lesen. Das ist der Hammer, das ist unglaublich. Worte können nicht beschreiben, wie böse diese Menschen waren. Und Gott sieht das alles und nimmt sich vor, etwas dagegen zu tun. Und was macht er? Er ruft einen Prophet, einen Jona dazu. Und sagt, hey, ich will, dass du dorthin gehst. Und Gott macht das nicht, ja, das muss man verstehen, Gott macht das nicht, um die Leute aus Ninive zu vernichten, weil sie so böse waren, sondern um sie zu retten. Das ist sein Plan. Am Ende kann man das auch sehen. Und Gott braucht einen Botschafter, um seine Botschaft zu der Vergebung zu bringen, eine Botschaft der Liebe, eine Botschaft der Barmherzigkeit und Mitleid an die weiterzugeben, die es eigentlich nicht verdienen. Und Gott will Jona dorthin schicken, weil er möchte diese Leute aus Ninive einladen, ihn kennenzulernen, ihre alten und üblen Wege zu verlassen und seine Liebe zu erfahren. Und Gott agiert in seiner Gnade gegen ihre Bosheit und schickt ihnen jemanden. Und in andere Worte sagt er, hey Jona, geh und erzähl es diese Menschen. Und wenn wir das Ende von diesem Buch anschauen, finden wir diese Worte, die Gott zu Jona spricht. Und es zeigt, wie Gottes Herz voller Liebe und Gnade ist gegenüber diesen Menschen in Ninive. Und das kann man später in der Geschichte lesen, wie Gott sagt, und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können. Also er sagt in andere Worte, soll ich nicht meine Barmherzigkeit diese Leute zeigen? In andere Worte, hey, diese Menschen brauchen mich. Sie brauchen Liebe, sie brauchen Mitleid, sie sind sehr weit weg von mir. Ich liebe sie und ich möchte, dass sie mich kennenlernen und verstehen, wie gut ich bin. Und wir müssen das auch verstehen, für Jona waren diese Menschen aus Ninive ganz klar seine schlimmsten Feinde. Schlimmste. Menschen, die sein Volk mit einem Hass gehasst haben, der unbeschreiblich war. Und Gott sagt zu Jona, geh dorthin und erzähle ihnen, was ich dir sage. Als ich diese Geschichte gelesen habe, dachte ich mir, wie viel diese Wahrheit über Gott. Ich wundere mich, wie viele Menschen außerhalb der Kirche wissen, dass Gott sie liebt. Dass Gott Mitleid mit ihnen hat. Dass Gott sie sieht. Und dass Gott sie liebt. Und dass Gott sie hört. Wie viele Menschen in unserer Umgebung haben schon gehört, dass Gott gut ist. Dass er keine böse Absicht, böse Gedanken gegen sie hat. Gott liebt dich. Wie viele Menschen haben das gehört, dass Gott sie liebt und mich und will, dass wir zu ihm kommen. Wisst ihr, ihr Lieben, das Buch Jona, diese Geschichte beginnt mit dieser Wahrheit, Gott liebt Menschen, die ihn nicht lieben. Wisst ihr, ihr Lieben, der christliche Glaube, das Christentum beginnt mit dieser Wahrheit. Gott liebt Menschen, die ihn nicht lieben. Wie sagt die Bibel? Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So können wir das in der Bibel lesen. Und in Jonas Geschichte können wir sehr viele Parallelen zu der Geschichte von Jesus finden. Und in Jonas Geschichte kann man sehen, schickte Gott Jona, um diese Botschaft zu bringen. Und in der Geschichte unserer Welt schickte Gott seinen Sohn Jesus als Botschafter seine Liebe zu uns. Gott gibt seinen Sohn Jesus Christus für uns. Dass wir alle, dass jeder von uns, dass jeder Gott kennenlernen darf. Dass die beste Nachricht, eine der größten Wahrheit, die wir durch diese Geschichte auch lernen dürfen. Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen, die die denken, ich bin nicht genug für Gott. Ich bin nicht genug für Gott. Oder Gott liebt Menschen, die schlimme Dinge tun. Gott liebt Menschen, die nach unserer, die nach meiner Vorstellung die schlimmsten Menschen sein könnten. Gott ist barmherzig und voller Gnade und voller Vergebung. Und wisst ihr, ihr Lieben, die zweite Wahrheit, die wir aus dieser Geschichte lernen dürfen, ist erstens, dass Gott die schlimmsten Menschen, die du dir vorstellen kannst. Und die zweite Wahrheit, und ich muss ehrlich sagen, diese Wahrheit, das ist eine sehr gute Nachricht für mich. Wollt ihr das wissen, was diese Geschichte uns zeigt? Gott liebt nicht nur die schlimmsten, bösen Menschen dieser Welt, Gott liebt die religiösen, frommen Heuchler auch. Gott ist geduldig, auch mit solchen Menschen. Wie wir in unserer Geschichte im ersten Kapitel gelesen haben, Jona. Jona ist ein Prophet Gottes, ein Botschafter, ein Messenger für Gott. Und er kannte Gott, er kannte Gott. Und Jona, die Bibel sagt, hier haben wir gelesen, und Jona rebelliert gegen Gott, indem er das Gegenteil tut von dem, was Gott von ihm wollte. Und er rennt von Gott weg aus einer Härte des Herzens. Jonas Name kann uns auch mal ein paar Hinweise dazu geben, wie Gott Jona auch seine große Gnade, Liebe und Mitleid zeigt. Und das ist wirklich das Thema, das Bild, was wir durch diese ganze Predigtserie immer wieder hören werden. Größer als der Wahl. Größte, Gottes große Liebe, Gottes große Gnade, Gottes große Mitleid und Barmherzigkeit ist größer als der Wahl. Größer als wir jemals vorstellen können. Wisst ihr, Jonas Name bedeutet, wie das bedeutet? Es bedeutet Taube. Ja. Ja. Wenn wir an Tauben denken, dann haben wir vielleicht diese Vorstellung, oh, wie süß, wie harmlos, ne? Nur halt Essen klauen. Aber ja, oder halt wie ein Vogel sich benehmen, ja, Taube. Ja. Und die Bibel zeigt uns auch aber nicht nur diese Eigenschaft, sondern auch eine andere. Im Buch Hosea können wir darüber die Tauben lesen, und da sagt, wird die Taube auch dumm und sinnlos dargestellt. Ja? Und Gott sagt, Jona, geh auch nach Ninive, und er geht voll in die andere Richtung. Tausende, ich habe auf der Karte gesehen, es sind Tausende von Kilometern weg von dem Ort, wo Gott ihn haben wollte. Jona geht weg. Wisst ihr, Jona heißt nicht nur Jona, Jonas Name ist Jona Amittais. Amittais heißt Sohn der Treue. Obwohl Jona sich wie eine doofe Taube benommen hat, indem er von Gott wegrennt, wird Gott trotzdem Jona seine Treue zeigen. Und das ist genau das, was wir in dieser Geschichte weitersehen. Gott lässt auch die religiösen Heuchler nicht wegrennen, sondern er geht hinterher. Und Gott lädt sie ein, dass sie seine Gnade neu entdecken. Woher kann ich so sicher und so etwas über Jona sagen? Ich möchte uns ein paar Beispiele geben. Vielleicht können manche von uns auch sich damit identifizieren. Ich möchte euch heute auch sehr ehrlich sein. Bin ich auch normalerweise. Ja? Sonst wird er denken, oh je. Ja? Ein Beispiel. Und ich möchte das auf mich erstmal bezogen. Ja? Ich predige, ich erzähle die Liebe Gottes hier in der Kirche, im Bibelabend. Ja? Ihr erwartet das auch. Ja? Das ist ein Prediger, der soll halt. Ne? Ich predige über diese Liebe und Gnade Gottes und kann auch ganz gleichzeitig voll gemein zu meiner Frau und Kinder sein. Oder? Geht es euch auch manchmal so? Oder andere, manche von uns, ja, überholt einer mit dem Auto und wir machen unsere Fenster runter und anstatt sie zu segnen, sagen wir dieses Wort mit A und ja? Was habt ihr? Okay. Wir beten, wir singen und wir ermutigen uns ganz, also immer wieder uns voller Gnade und Vergeben zu sein und können, fällt uns manchmal auch schwer, andere zu vergeben. Kennt ihr das? Jona wollte nicht zu diesen Menschen gehen, die Gottes Gnade und Liebe benötigt haben. Obwohl er selber diese Liebe und Gnade von Gott empfangen hat. Religiöse Heuchler. Autsch. Und es ist der Hammer, wie in der ganzen Geschichte Gott ist derjenige, der so hartnäckig dran bleibt, seine Größe, seine große Gnade und Liebe zu zeigen. Gott wollte seinen Plan erfüllen und er schickte, das wird er merken, ja, er schickt einen Sturm, er schickt einen Wal, zweite und dritte Möglichkeit und Gott wird Jona aus dem Bauch eines Fisches rausholen und dann wird er ihn zurückschicken, und um diese Aufgabe zu erledigen, und er macht das mit Gnade und Mitleid, dass die Menschen diese Gnade und Mitleid auch kennenlernen dürfen. Und diese Geschichte beginnt mit Gottes Gnade und endet mit Gottes Gnade für Menschen, die andere Menschen nicht lieben. Wow, ihr Lieben, das ist eine gute Nachricht für uns, oder? Für mich. Jonas ist ein Prophet, er ist ein Prediger mit einer super tiefen Theorie. Gute Lehre. Gestern haben wir über die Lehre gehabt. Mann, dein Satz, hey, ich habe an deinen Satz gedacht. Ja, du hast vergessen, ne? Alles gut. Lehre über Gott. Wisst ihr, Theologie nennt man das, ja? Die Lehre über Gott. Jona hat eine super, super Theorie und Theologie über Gott. Er kennt sehr gute Wahrheiten über Gott. Und ein paar Beispiele in Jonas Buch zeigen das. Sogar wenn Jona von Gott am Wegrennen ist, er ist auf einem Schiff und er sagt, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn. Den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Hey, coole, super Theologie, oder? Super Theorie. Noch ein Beispiel, in Kapitel 2 sagt er, der ist im Bauch des Fisches und er betet und er sagt, hey, ich aber will dir Danklieder singen und dir mein Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, Herr, allein du rettest. Super Theologie. Krasse Theorie, oder? Cool, oder? Gott rettet. Gott rettet Mensch. Das sind gute Nachrichten für alle. Und Jona kennt diese Theorie über Gott. Und der Grund, warum Jona eigentlich nicht nach Ninive gehen wollte, sagt er das auch. In Kapitel 4 kann man das lesen. Er sagte, ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja noch auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt keine Ende. Jona kennt diese Theorie, diese Theologie über Gott, aber Jona war sehr schlecht in der Praxis. Was er in seinem Kopf wusste und was sein Herz gefühlt hat, dazwischen war eine große Lücke. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, wie konnte das passieren? Wie kann ein Mann, ein Prophet, der Gottes Liebe so gut kennt, nicht will, dass andere diese Liebe empfangen? Was ist passiert, was Jona motiviert hat, in die falsche Richtung zu rennen? Wie konnte Jona die Leute nicht lieben, die Gott nicht liebt? Und ihr Lieben, ich möchte auch Jona nicht psychisch jetzt mal analysieren, ja, also sagen, oh, das da und das da. Aber ein paar Sachen kann man einfach so merken, wenn man das liest. Ja, es konnte auch stolz sein, ja, alles möglich sein. Er sagt, ey, ich bin ein Hebräer, ja. Warum sollte ich zu fremden Leute gehen, die meine Feinde sind, ja? Oder anders gesagt, in unserer Umgangssprache, ich bin doch ein Christ, warum soll ich zu Menschen gehen, die nicht glauben? Die sind doch sowieso doof wie die Tauben. Und diese Menschen verdienen Gottes Liebe nicht. Ja, vielleicht war da ein bisschen Bitterkeit, ja, weil Assyrier sehr gewalttätig waren. Und er sagt vielleicht, ich kann den Menschen nicht vergeben, die so böse zu meine Leute waren. Warum soll ich Gottes Vergebung und Liebe an diese bösen Menschen weitergeben? Vielleicht werden sie doch Gottes Gnade annehmen und das kann ich mir für sie nicht wünschen. Nein. Wie kann Jona so verurteilend sein? Wie konnte Jona so hart zu anderen sein? Und wisst ihr, ihr Lieben, ich habe das für mich selber analysiert und ich dachte, boah. Wisst ihr, ihr Lieben, wir vergessen was ganz Wichtiges. Nämlich, dass niemand von uns perfekt ist. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass andere Menschen auch nicht immer perfekt funktionieren, genauso wie ich. Genauso wie ich Gottes Vergebung brauche, brauchen die Leute in meiner Umgebung auch Vergebung. Genauso wie ich und du Schwierigkeiten haben, ein Befehl von Gott manchmal auch zu erfüllen, haben andere Menschen genau das gleiche Problem. Es ist genauso schwierig für andere Menschen, Gottes Gnade zu verstehen, wie es für mich auch schwierig ist. Wie können wir die Tiefe, Größe, große Wahrheit über Gott vergessen? Ihr Lieben, wenn ich dieses Buch jetzt gelesen habe, ich dachte, wir sollen unseren Kopf über Jona nicht so schütteln und sagen, wie doof ist er, wie ein Taube ist er, oder? Was für eine Taube. Das wäre eine coole Predigt. Titel. Was für eine Taube. Ja? Ich glaube, wir sollen nicht sagen, oh meine Güte, was, oh Jona, hey, meine Güte. Sondern wir sollen Jona als ein Spiegel für uns selbst nehmen. Wie schnell sind wir darin, gute Theorie zu erzählen? Wie schnell sind wir? Wie schnell können wir das sagen? Oh, Gott ist so gut, ey. Gott ist so gnädig. Und wie langsam, wenn es um die Praxis kommt. Ich bin daran schuld. Ich muss euch ehrlich sagen. Hey, wie schnell sind wir zu sagen, hey, Gott ist so liebevoll und gnädig und gleichzeitig andere zu verurteilen und auf andere Menschen herabzuschauen. Es tut weh, ne? Die Hand hochzuheben, oder? Ihr Lieben, wenn unsere Theorie und Lehre über Gott nicht mit der Praxis übereinstimmt, dann kann es so viel zerstören. Es kann verletzend sein. Ihr werdet es nicht glauben, nicht nur der Jonah damit Probleme kriegt, sondern die ganze Leute in seiner Umgebung waren. Das ist einer der Gründe, warum Menschen mit Gott und der Kirche und dem Glauben nichts zu tun haben wollen. Vielleicht bist du hier oder vielleicht hörst du auch und du hast das erlebt, dass Kirche, Christen in deiner Umgebung über die Liebe und Gnade Gottes geredet haben, aber versagt haben, dich in Liebe zu behandeln. Ist das dir schon mal in der Kirche passiert? Willkommen. Herzlich willkommen. Wisst ihr, wir denken, dass Kirche ein Ort ist, wo wir nie zeigen sollen, wie unvollkommen, wie voller Fehler wir sind. Ja? Ich muss nur meine gute Zeit zeigen hier. Hey, mir geht's gut. Ja? Und genau das Gegenteil soll die Kirche sein, wo ich und du ohne Scham sagen können, hey, ich mache Fehler, hey, meine Woche war SC. Wo wir sagen können, hey, Gott, ich mache Fehler, aber mein Gott vergibt mir und verurteilt mich nicht und du auch nicht. Wie wäre es, wenn wir in der Kirche unsere Fehler nicht verstecken würden? Wie wäre es, wenn wir ein Ort sind, wo wir Gottes Gnade mit jedem feiern? Sag, ey, meine Güte, Gott ist so gut zu mir. Mach dir keine Sorgen. Komm, ein Schritt. Und lass uns Jonah eine Erinnerung für uns sein, dass wir gute Theorie und Praxis zusammensetzen. Gottes Liebe ist so groß, ist groß zu Menschen, die ihn nicht lieben und zu Menschen, die auch denken, dass sie ihn lieben und sich wie ein Heuchler benehmen. Boah, das war jetzt viel, oder ihr Lieben? Also, ich möchte euch eine gute Nachricht geben. Was können wir machen? Sollen wir praktisch werden ein bisschen? Ich möchte uns ganz schnell 5 Punkte, 5 so Nuggets, Chicken Nuggets geben. Ja? Wie können wir Gottes Gnade im Alltag üben? Möchtest du es wissen? Wie kann ich im Alltag Gottes Gnade üben? Erstens, wir fangen bei uns an. Das größte Geschenk, das wir uns selbst machen können, ist mit uns selbst mit Liebe und Freundlichkeit umzugehen. Und wenn wir Gnade mit uns selbst üben können, wird es auch für uns leichter sein, anderen Gottes Gnade zu zeigen. Also wir fangen bei uns an. Sag mal bitte deinen Nachbar, hey, Gott liebt mich. Mich erst. Du später. Ich erst. Wir fangen bei uns an, okay? Cooler, cooler, oder? Sei mal gnädig zu dir selbst. Ja? Wie hart sind wir so manchmal zu uns? Ich hab schon mal die Woche erlebt, ich dachte mir, boah, meine Güte, hallo? Was wird Gott darüber denken, wie ich mit mir umgehe? Und ich das und zack, 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 zack. Und ich dachte, boah, ey, dieser Punkt, ich fange bei mir an, wohl zu uns ist. Okay? Dankbar für Gottes Gnade und Liebe sein, verändert unsere Perspektive und ermöglicht uns, dass wir in Liebe funktionieren. Weißt du, wenn ich dankbar bin, hey Gott, du bist so gnädig, so liebevoll zu mir, wir danken ihm dafür, dann wird unsere Perspektive ganz anders aussehen. Ihr werdet merken, ihr merkt das auch, ihr werdet automatisch aus Liebe funktionieren. Ja? Wir danken Gott dafür. Das finde ich auch, das kann man unser Nachbar auch sagen. Hey Nachbar, ich bin so dankbar, dass Gott zu mir so freundlich ist. Ich bin dankbar, dass Gott zu mir so freundlich ist. Du hast keine Ahnung. Wir fangen bei uns an, wir danken Gott, dass er zu uns gnädig ist. Drittens, wir vergeben anderen. Bitterkeit nützt niemanden. Bitterkeit nutzt niemanden. Wenn wir selber in der Lage sind, anderen zu vergeben, dann bleiben wir nicht stecken. Gott möchte nicht, dass wir die Last unserer Wut und Ärger über andere tragen. Lasst uns vergeben üben. Also wir fangen bei uns an, wir danken Gott, wir vergeben andere. Viertens, wir wollen freundlich mit anderen reden. Ja? Wenn wir mit Menschen sprechen, sollten wir freundlich und sanfte Worte verwenden. Ihr Lieben, lasst uns Wege suchen, um sanft und in Liebe zu sagen, was gesagt werden muss. Ja? Und fünftens und letztens, wir akzeptieren die Menschen so, wie sie sind. Die Menschen sind, wie sie sind. Und nichts, was wir tun, kann sie zwingen, sich zu ändern. Umso schneller wir diese Wahrheit verstehen, wird uns super gut tun. Die Menschen sind, wie sie sind und nichts, was wir tun, kann sie zwingen, sich zu ändern. Wir wollen nicht, bis andere zu der Person wird, von der wir denken, dass sie sein sollten. Wir nehmen die Person so, wie sie sind und wollen bedingungslos lieben, wie Jesus uns bedingungslos liebt. Dürft ihr gerne Amen dazu sagen.